Ich habe tatsächlich mal ein Liebesgedicht mit KI-Unterstützung geschrieben. Und ich habe mich dabei selber nicht schlecht gefühlt, weil ich dachte, mein Prompt ist ja kreativ.
Wir müssen, glaube ich, ein bisschen davon wegkommen, dass man Menschen brandmarkt, wenn sie solche Angebote nutzen.
Himmel und Erdung. Spirituell Leben in der Netzzeit. RevLab. Was ist der Sinn des Lebens? Habe ich eine KI gefragt. Antwort: Das ist wohl die hartnäckigste Frage der Philosophiegeschichte. Die Antworten reichen von Glück und Tugend über Gott erkennen und lieben bis zu Es gibt keinen vorgegebenen Sinn, also erfinde ihn. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Himmel und Erdung. Ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin und Mitarbeiterin des RevLab. Nach Gesprächen mit einem Forscher der Fraunhofer Gesellschaft und einem Theologen, der sich mit religiösen Robotern beschäftigt, führt mich meine Spur heute nach Zürich. Zu einem Forschungsprojekt, das im deutschsprachigen Raum bislang einzigartig ist. Digital Religions. Zu Gast sind der Theologe Thomas Schlag und die Doktorandin Sina Horner. Sie geben Einblicke in eine aktuelle Studie, die der Frage nachgeht, wie junge Erwachsene in der Schweiz KI als Gesprächspartner nutzen. Gerade auch dann, wenn es um große Lebensfragen geht. Denn immer häufiger wenden sich ja Menschen mit sehr persönlichen Fragen nicht mehr nur an andere Menschen, sondern auch an künstliche Intelligenz. Habt ihr denn heute schon einen Chatbot genutzt für Lebensfragen als persönlichen Ratgeber?
Tatsächlich nein. Für mich war es eher ein Ratgeber für was Wissenschaftliches, was ich noch vorbereiten musste für einen Kurs heute Vormittag, und dafür habe ich es genutzt. Insofern war es auch irgendwie ein bisschen persönlich, aber eher auf der fachlichen Ebene.
Wie oft benutztest du schon täglich inzwischen?
Nicht täglich. Also je auf Zuruf, würde ich sagen. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Vielleicht 2, 3, 4 Mal die Woche. In der Regel aber relativ kurz.
Da bist du wahrscheinlich in der Minderheit. Ich nutze es definitiv täglich, ja, aber halt auch für sehr viele kleine Aufgaben, wie kannst du nochmal über das E-Mail drüber lesen, das Glätten oder eine Übersetzung, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, einfach weil es so viel schneller geht, das könnte ich auch anders machen, aber es ist einfach effizient dann im Alltag.
Also nicht so sehr persönliche Fragen, Lebensratgeberfragen?
Auf einer täglichen Basis bestimmt nicht. Die Lebensratgeberfragen, die hätte ich eher so bei auf einer monatlichen oder halt so 2, 3-monatlichen Basis angesiedelt.
Was ist das Letzte, was du gefragt hast, was mehr ins Private ging?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich war es eine Beschreibung einer Situation. Und dann, also eine Situation, die ich etwas schwierig finde. Und dann Rat, wie ich das geschickt handeln kann.
Sehr spannend. Thomas Schlag ist Professor für praktische Theologie an der Uni Zürich. Und Sina Horner, du bist Doktoratstudentin. Und ihr seid beide in dem, also du, Thomas, hast dieses Forschungsprojekt, dieses spannende Forschungsprojekt mit initiiert, aufgelegt, Digital Religions hier in Zürich. Und Sina, du machst da deine Studie. Es interessiert dich, wie junge Erwachsene heute diese Chatbots nutzen, auch für persönliche und private Fragen. Digital Religions, das ist in der Corona-Zeit gestartet worden, 2021. Ein Jahr früher ist übrigens das RevLab gestartet. Ja. Und ich habe mir nochmal gedacht, Thomas, ist das ein Zufall, dass gerade auf reformierten Boden solche avancierten Institutionen und Projekte immer wieder möglich werden?
Also ich kann jetzt ja nicht fürs RefLab sprechen und ich würde auch sagen, unser Projekt ist jetzt nicht wirklich auf reformiertem Boden angesiedelt. Wir haben ja bewusst einen sehr weiten Zugang auch zum Religionsthema. Es ist natürlich ein universitäres Programm. Es sind einige reformierte Theologinnen und Theologen dabei, aber ich glaube, in der Mischung würde ich gar nicht sagen, ist es jetzt irgendwie im reformierter Boden. Wir haben versucht, und ich glaube, das gilt ja auch für das RefLab, irgendwie so den Geist der Zeit zu erwischen und zu überlegen, was sind eigentlich neue Kommunikationsformen, wie verändert sich Religion, und SurfLab macht es zwar mehr auf der Ebene der Kommunikation nach außen, wir sind es natürlich stärker forschungsmäßig angegangen, aber ja, insofern ist es vielleicht kein Zufall, dass es in einer sehr ähnlichen Zeit begonnen hat, beides.
Und ihr schaut ja, wie sich Religion und Spiritualität in digitalen Lebenswelten verwandelt. Das ist ja eigentlich Forschung in Echtzeit. Das passiert ja gerade jetzt. Und mit KI ist da richtig nochmal eine Dynamik hineingekommen. So konnten wir das vor 4, 5 Jahren auch noch nicht vorhersehen, was da nochmal passieren würde. Und eben, wir sehen, dass Menschen es mehr und mehr nicht nur als Werkzeug verwenden, wie du heute schon, als Informationswerkzeug, sondern auch als Gegenüber. Und da ist eure Pilotstudie jetzt angesiedelt. Meine Frage wäre nun, was wolltet denn ihr mit dieser Studie herausfinden und was hat euch selbst überrascht?
Also erstmal völlig, völlig klar, wir haben nicht damit gerechnet, als wir die universitäre Forschungslandschaft betreten haben, dass uns KI in der Weise einholt, wie das jetzt seit 4 Jahren ungefähr der Fall ist. Und tatsächlich kann man ja so grundsätzlich sagen, was sich jetzt verändert ist, dass die digitalen Medien, die bisher immer Kommunikations- und Transportmedien waren, dass die in gewisser Weise auf einmal zurücksprechen. Ich sage es jetzt mal bewusst so ein bisschen plastisch. Also, dass da irgendwie nochmal eine neue Form von Interaktion beginnt oder stattfindet. Und tatsächlich haben wir so für uns überlegt, jetzt angesichts dieser Entwicklungen der letzten Jahre, man muss fast sagen, der letzten Monate, inwiefern verändert sich jetzt sozusagen durch dieses maschinelle Gegenüber religiöse Kommunikation oder was tut sich da in besonderer Weise? Und da haben wir lange rum überlegt, weil wir schon beide festgestellt haben, auch durch private Zusammenhänge, aber auch durch Forschungszusammenhänge, da kommen diese AI-Companions ins Spiel. Ja, erstmal so in ganz säkularen Zusammenhängen. Die Menschen suchen sich Rat oder nutzen es als Gegenüber und so weiter. Und dann haben wir gesagt, jetzt lass uns doch mal das auf eine religiöse, im weitesten Sinne auf so einer religiösen Ebene anschauen. Und dann haben wir uns zusammengetan, insgesamt doch 10 Personen aus Psychologie und Religionswissenschaft und Kommunikationswissenschaft, Philosophie, Ethik, Theologie und so weiter, und wollten mal genauer gucken, wie können wir diesem Phänomen auf die Spur kommen, und haben dann lange überlegt, wen fragen wir denn danach, was jetzt quasi sich hier tut gerade. Und dann kam irgendjemand auf die geniale Idee zu sagen, lass uns doch Studierende befragen. Wir haben erst überlegt, Jugendliche oder was machen wir jetzt? Und dann sagte jemand, lass uns doch mal gucken, Studierende sozusagen in dieser Umbruchssituation vom Elternhaus, vom heimatlichen Gefühl aus, jetzt die brechen auf irgendwie zum Studium. Vielleicht ist das ja eine spannende Gruppe, um mal zu gucken, nutzen die das? Und wenn ja, eben für die sogenannten großen Fragen, das war irgendwie so mal unser Ansatzpunkt.
Die sich ja in diesem Alter immer mehr auftun, aber dann vielleicht auch durch diese Umbrüche, die sich durch den Wechsel ins Studienleben ergeben, neue soziale Kontexte, vielleicht neuer Wohnort. Ja.
Übrigens, wenn ihr meinen Podcast Himmel und Erdung abonnieren möchtet, freue ich mich. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und bleibt gerne dran bis zum Schluss, wo es immer eine Zusammenfassung des Gesprächs gibt in Form von 5 Himmel und Erdung Einsichten. Sina, und du bist ja diese Altersgruppe, auch wenn du jetzt im Studium schon etwas fortgeschritten bist. Wie erlebst du das bei dir selber und auch bei deinen Kommilitonen? Diese Schwellensituation und dieser Hintergrund da mit dieser digitalen Revolution, ist das etwas, das sehr einbricht in das Leben von jungen Leuten heute, oder könnt ihr das gut integrieren? Gib mir da mal ein bisschen Einblick.
Also die ganz allgemein so mit dem Smartphone sind ja dann doch schon viele von uns aufgewachsen. Ich habe meins, seit ich 8 bin. Also ja, schon eher früh, aber das war dann zunächst nur für Notfälle. Also ich glaube, viele dieser digitalen Dinge, die machen wir schon mit Links oder im Schlaf. Aber ich glaube, was uns noch so ein bisschen unterscheidet von dann der nächsten Generation, ist schon eine Reflexionskompetenz, also der bewusste Umgang damit, weil es dann doch nicht so seit Geburt irgendwie, also ich bin nicht, seit ich auf der Welt bin, am iPad, wie halt heutzutage doch bei gewissen Babys ist es ja der Fall oder Kleinkindern. Jetzt mit KI erlebe ich das aber doch deutlicher auch, dass ich mir aktiv Gedanken dazu machen kann, inwieweit ich es in meinen Alltag integriere. Es ist nicht so selbstverständlich wie das Internet oder das Handy, sondern vielmehr ein Abwägen und auch strategische Gedanken, wie ich es gezielt nutze. Wenn es alle anderen nutzen, sollte ich es dann auch tun? Solche Dinge. Im persönlichen Alltag kommt es, denke ich, erst seit wirklich ein paar wenigen Monaten. Für mich jetzt auch durch diese Forschungsinteressen hatte ich dann wie auch ab und zu den Gedanken, ja, ich könnte ja hierzu eigentlich auch die KI fragen, ich sehe es auch bei anderen, ich höre es bei anderen, dass die Beziehungsprobleme mit der KI besprechen. Also jemand meinte zu mir, ja, meine Freundin, die fragt gar nicht mehr mich, sondern die kommt dann zu mir und sagt, ja, ChatGPT hat gesagt das. Und dann ist es in dem Sinne vielleicht auch ein Umbruch dessen, wie wir jetzt hier miteinander umgehen. Was mache ich, wenn ich merke, meine Freundin, die spricht viel lieber mit ChatGPT über ihre Probleme als mit mir?
Was würde es mit dir machen, wenn dein Freund dir ein Liebesgedicht schreibt und er macht es mit KI-Unterstützung?
Ich habe tatsächlich mal ein Liebesgedicht mit KI-Unterstützung geschrieben. Und ich habe mich dabei selber nicht schlecht gefühlt, weil ich dachte, mein Prompt ist ja kreativ und was ich daraus mache, ist ja kreativ. Ich nehme das also generell mit den KI-Outputs, die nehme ich nie einfach nur so hin, sondern die editiere ich dann ja auch immer wieder, weil meistens bin ich eigentlich nicht sofort mega happy mit den Texten, insbesondere wenn es dann um die Kreativität auch geht oder um einen eher persönlichen Ausdruck. Aber als Hilfsmittel dafür finde ich es sehr nützlich und da habe ich mich eigentlich auch nicht schlecht gefühlt, das so zu machen und ich glaube, ich wäre in dem Sinne auch nicht enttäuscht. Also es kommt dann eben darauf an, wenn mein Freund es nur copy-pastet, dann ja, dann ist vielleicht eine bisschen andere Situation.
Und wenn ich da was dazulegen darf, einer unserer Söhne ist 23 und wir saßen neulich am Tisch zusammen und dann durfte, wie auch immer, ich eine Geburtstagskarte schreiben und eine Trauerkarte und dann mit der Hand am Arm und dem Stift und allem drum und dran, habe die relativ voll geschrieben, beide Karten. Und dann irgendwann guckte der mich an und sagt, das hast du jetzt beides ohne ChatGPT geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wie sonst? Also will nur sagen, erstens handschriftlich sowieso, so diese Karten. Und dann aber auch so, fand ich interessant, dass er sich das fast gar nicht mehr vorstellen konnte, dass man eine Trauerbekundung ohne ChatGPT schreibt. Also es kriegt auch irgendwie so einen Automatismus. Jetzt eben, klar, man promptet noch und ist kreativ und so. Aber da dachte ich schon so ein bisschen, okay, was passiert denn mit unseren, also auch Schreiben, die man selber bekommt, wie persönlich sind sie wirklich?
Oder sind sie oder wenn man durchgeneriert? Wenn man merkt, ja, das hast du doch jetzt sicher nicht selbst geschrieben, das war doch eine KI.
Ja, es kann auch ein bisschen frustrierend sein.
Ja,
ich glaube, da bewegen wir uns ganz in die Mitte der Fragen eurer Studie auch hinein. Wie nutzen das die jungen Menschen? Also Sina, du hast schon gesagt, es sind Studierende, die ihr gefragt habt, hier in Zürich. Welche Fragen stellen sie den Chatbots?
Vielleicht ganz allgemein zu Beginn. Also 512 Leute haben an der Befragung teilgenommen. Über ja, mehrere Studiengänge hinweg. Also wir haben an der ganzen Universität Zürich rekrutiert. Und von diesen 512 Menschen nutzen 400, ich glaube, warte, ich muss kurz nachschauen. Ich kann die Zahlen nicht alle auswendig, aber 459 Personen nutzen Chatbots und 37 haben angegeben, gar keine Chatbots zu nutzen.
Also man kann sagen, 90%.
Genau.
Was nutzen Chatbots jetzt erstmal überhaupt? Also jetzt nicht gleich schon für persönliche und große Fragen, aber erstmal
nutzen die Tool ganz allgemein.
Ja.
Genau, und davon wird am allermeisten der OpenAI-Anbieter ChatGPT genutzt. Und tatsächlich nutzen es die meisten Leute, die nutzen es für die Produktivität. Das ist so, also die Produktivität ist der Hauptnutzungszweck. Als nächstes kommt Unterhaltung und dann an dritter Stelle ist diese sozial-emotionale Nutzung.
Was uns ein bisschen überrascht hat, dass es erstens mal, dass so viele teilgenommen haben an der Studie. Also wir reden jetzt von über 500 Personen, der Fragebogen ging etwa eine Viertelstunde lang. Das heißt, da haben sich auch ganz viele Studierende, die ja sonst irgendwie auch anderes zu tun hätten, vielleicht haben sich ganz viel Zeit genommen, da dran teilzunehmen und Fragen zu beantworten. Das hat uns schon mal überrascht, glaube ich, kann man sagen. Und dann doch ein relativ hoher Anteil derer, von denen, wie du gerade auch sagst, also der so auf so einer sozial-emotionalen Ebene diese Angebote inzwischen nutzt.
Ja, also es wird sozial und emotional genutzt, noch nicht an primärer Stelle, aber das ist ja auch erwartbar. Und dort stellt sich ja dann auch die Frage, wie viel Soziales steckt denn nicht schon in der Produktivität drin, nur schon darin, wie ich mit der KI spreche.
Was meinst du mit Produktivität?
Produktiver Nutzung meine ich im Sinne von, dass es funktional, instrumentell ist. Schreib mir die E-Mail, schreib mir Code, solche Dinge. Und oder
da könnte man sagen, coache mich ist im weiteren Sinne auch funktional.
Ja, kann man funktional sehen. Worauf ich eher hinaus will, ist auch, wenn ich dann frage, was denkst du, soll ich in der E-Mail schreiben? Was denkst du, ist ja eine sehr persönliche Ansprache und die KI denkt ja nicht wirklich. Das sind Zahlen im Hintergrund.
Das Interface, das suggeriert mir ja, dass gedacht wird. Das ist eben das Design, das dann zum Beispiel ChatGPT hast du erwähnt, aber müsste man noch andere, DeepSeek erwähnen, Claude oder Le Chat, französischer Anbieter. Es suggeriert mir ja, dass ich es da mit einem Denkenden gegenüber zu tun habe.
Genau, also, das heißt, ich habe das Gefühl, es ist fast schon unmöglich, da die soziale Komponente rauszunehmen. Aber wenn wir nach der sozial-emotionalen Nutzung fragen, dann haben wir gefragt, nutzt du es, um Rat zu bekommen für Lebensfragen? Wir haben drei unterschiedliche Dinge gefragt. Wir haben gefragt, ja, hast du Chatbots genutzt, um Rat zu Lebensentscheidungen einzuholen und ganz normal um Gespräche zu führen oder auch um Gesellschaft oder emotionale Unterstützung zu erhalten?
Und die Sachen verschwimmen schon ein bisschen, das glaube ich, kann man schon sagen. Also wir hatten dann auch so in unserem Fragebogen, der so ja mehr oder weniger quantitativ mit digitalem Ankreuzen irgendwie vor allem ausgerichtet war, gab es aber auch die Möglichkeit für offene Antworten. Und da kann man schon feststellen, dass bei vielen dieser sozusagen, wo die Studierenden sagen konnten, was konkret sie gefragt haben zum Beispiel, dass da vieles so verschwimmt, oder? Und sagen, ich kann mich nicht entscheiden für ein Studium, das sind meine Optionen, was würdest du mir raten? Was kann man sagen? Ist das eine funktionale oder eine persönliche Frage?
Ja, das stimmt. Dabei muss man noch ergänzen, da haben wir dezidiert nach den großen Lebensfragen gefragt.
Ja. Große Lebensfragen, also Geburt, Liebe, Tod, sowas in die Richtung.
Orientierung, Sinn, wer bin ich? Also mein Selbstbild, aber auch meine Zugehörigkeit im sozialen Kontext. Dann aber auch natürlich religiöse und spirituelle Fragen. Gibt es etwas Größeres da draußen? Gibt es Gott? Warum lässt er Leid zu? Solche Dinge.
Wie sieht es aus mit den religiösen und spirituellen Fragen? Was habt ihr da rausgefunden? Bewegt das die heute jungen Studierenden sehr oder ist es vielleicht eher sogar ein Randthema?
Also erstmal, was uns aufgefallen ist, wir haben danach gefragt, wie sie religiös sozialisiert sind, also wo sie sozusagen ihre religiöse Herkunft ansiedeln. Und dann haben wir sie gefragt, wo sie heute mit ihrer religiösen Zugehörigkeit stehen. Und das war sehr eindrücklich, dass wir zum Beispiel also einen relativ hohen Anteil in der Prägung reformiert, evangelisch, katholisch haben. Und dass dieser Anteil quasi jetzt über diese 20 Jahre des jeweiligen Lebens hinweg massiv abgestürzt ist, muss man wirklich sagen. Zum Teil von 30% sagen, sie sind reformiert sozialisiert. Jetzt sind noch 7 oder 8 oder 9%, die sagen, ich gehöre da noch irgendwie dazu. Während jetzt zum Beispiel der Aspekt, ich bin atheistisch erzogen oder ja, klein ist. Und jetzt sagen aber irgendwie 30-35%, ich fühle mich jetzt als Atheist. Also man kann schon daraus irgendwie ablesen, dass sich so die religiöse Gesamtlage schon mal verändert, was so ein interessantes Nebenergebnis für uns ist. Entspricht natürlich auch so den generellen Trends, von denen man sonst auch weiß. Naja, und dann haben wir aber, glaube ich, trotzdem im Bereich derer, die auch sich jetzt nicht explizit als religiös noch oder konfessionell verortet finden, haben wir eine ganze Reihe unterschiedlicher religiöser Bezüge. Also es sind jetzt bei den großen Fragen, ich weiß nicht, insgesamt etwa, glaube ich, 10%, oder Sina, die sagen, ja, also das ist dezidiert eine Frage, die meine religiöse Haltung oder die Gottesfrage oder sowas angeht. Aber immerhin, es kommt doch einiges zusammen.
Also würdet ihr sagen, das ist schon Ausdruck der Säkularisierung? Oder, weil die jungen Leute haben ja existenzielle Fragen, auch tiefere Fragen. Absolut. Oder stellen sie die nur anders?
Ich glaube, so Fragen wie Sinn, die bleiben, die können ja sowohl religiös auch als auch psychologisch beantwortet werden. Also ich glaube, so Kernbedürfnisse des Menschen nach Orientierung und Halt, die werden einfach aus einer anderen Perspektive angegangen und beantwortet. Bei diesen großen Lebensfragen steckt da deshalb auch so viel Unterschiedliches mit drin. Also dezidiert religiöse Erfahrungen oder spirituelle Erfahrungen machen dort definitiv einen kleineren Anteil der Fragen aus. Aber Orientierung und Sinn, da haben viel mehr Leute angegeben, dass sie sich dazu austauschen mit der KI. Und da lässt sich ja dann auch, das verschwimmt ja dann auch wieder irgendwie, oder?
Absolut. Also was macht man mit einer Frage, eben wenn, wo die Studierenden Auskunft geben, was sie selber die KI oder den Companion schon gefragt haben. Und dann sagt jemand, naja, ich habe die Frage gestellt, wieso existiere ich? Jetzt kannst du sagen, ja, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine säkulare oder eine religiöse oder eine existenzielle oder eine spirituelle Frage? Das ist jetzt für uns erstmal noch gar nicht so entscheidend, sondern wir stellen einfach fest, da kommen eben deshalb diese großen Fragen des Lebens. Und ob die dann jemand religiös platziert oder sagt, ich überlege mir bei so einer Frage, wieso existiere ich, ist das eine Gottesfrage oder ist es keine Gottesfrage, das ist natürlich dann das Nächste. Aber wir stellen erstmal fest, das verschwimmt tatsächlich. Also wir haben, ich meine, das ist ja auch das Kerngeschäft der Religion, dass sie mit diesen existenziellen Fragen umgeht, auch wenn die erstmal gar nicht, also die Leute sagen ja nicht, ich überlege jetzt, wie sieht meine reformierte Identität aus oder sowas, sondern das sind ja sehr tiefgehende grundsätzliche Fragen, wo dann die Konfession oder die kirchliche Zugehörigkeit jetzt gar nicht in erster Linie im Zentrum steht. Aber ich würde es eben nicht als Säkularisierung bezeichnen, sondern vielleicht sind wir in Zeiten der Existenzialisierung.
Spannender Gedanke. Ja, ich glaube, das sind einfach sehr dehnbare Gefäße sozusagen oder ist einfach sehr formbar. Beispielsweise viele spirituelle Praktiken sind aktuell ja auch sehr populär in nicht-spirituellen Communities, also beispielsweise Yoga oder Meditation, generell Achtsamkeit, solche Dinge. Und dann, wenn das beispielsweise jetzt in dem Korpus vorhanden ist, auf dem die KI trainiert wurde, wird die sehr wahrscheinlich dann auch so antworten.
Wenn wir jetzt sagen oder diagnostizieren können, da ist eine Tendenz zur Existenzialisierung, wie seht ihr denn da oder seht ihr da einen Zusammenhang gerade auch mit dieser Digitalisierung und dem Durchmarsch, würde ich fast sagen, der KI, dass gleichzeitig diese Tendenz der Existenzialisierung spürbar wird?
Vielleicht ist gut, wenn man nochmal genau hinguckt, als was die eigentlich ein Chatbot empfinden, oder? Da haben wir ja spannende Sachen rausgefunden. Dann kommt man der Sache noch ein bisschen näher. Also ja. Als was wird denn dieses Gegenüber eingeschätzt?
Also wir haben nach Rollenwahrnehmungen gefragt. Das ist das, worauf du hinaus möchtest, oder? Genau, in erster Linie als Werkzeugtool. Aber dann schon an zweiter Stelle kommt sowas wie Assistentin. Und dann an dritter Stelle Ratgeberin. Vielleicht an fünfter Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, Therapeutin und dann auch solche Dinge wie Gesundheitscoach. Und das sind doch auch existenziell leidgebende Rollen, wenn man es so bezeichnen kann. Und ich finde, an dieser Stelle spielt ja auch die gesellschaftliche Unsicherheit wahrscheinlich mit rein. Deshalb haben wir uns ja auch jetzt eine Gruppe im Umbruch ausgesucht.
Und weil du gefragt hast, was bringt die KI jetzt da vielleicht an neuen Gesprächsmöglichkeiten mit sich? Also ich fand noch spannend, dass es irgendwie, ich kann es noch gar nicht genau einschätzen, dass der KI in dem Fall auch eine gewisse Wärme zugesprochen wird. Also nicht unbedingt eine Menschlichkeit, aber doch, oder so kann man sagen, also so ein Gegenüber, das nicht einfach nur kalt und Maschine ist. Haben wir lange auch im Gesamtteam darüber diskutiert, wie ist das eigentlich zu verstehen? Also da stimmt vielleicht die alte Zuordnung auch nicht mehr, dass man sagt, ja, empfinden jetzt Menschen, die die KI nutzen, als Maschine oder als persönlichen Partner? Es ist irgendwie vielleicht dazwischen, oder?
Ja, es ist sicher ein Balanceakt, der dann im jeweiligen Gespräch auch entstehen kann. Und gleichzeitig jedoch sind die natürlich auch so trainiert. Und es gibt ja auch die Einstellungen. Ich kann selber sagen, ich möchte, dass mein Chatbot mit mir wärmer interagiert. Ich ganz persönlich, ich habe meinen Chatbot so eingestellt, dass ich möchte, dass er mir mehr Pushback gibt, also weniger validiert.
Weniger Bestätigung.
Genau, ich möchte, dass er kritisch ist mit mir. Ich will, dass er kritisch ist.
Und funktioniert das?
Nicht immer. Es ist mehr dann so ein Hinweis, hier nochmals kritisch nachzudenken, was ja doch schon das ist, was ich will. Aber dann nachher frage ich mich, macht er jetzt diesen Pushback, weil es wirklich etwas gibt? Dass man da kritisieren kann oder weil es die Aufgabe hat, zu kritisieren. Also ich traue dem nie ganz. Zurück zur Wärme, das kann man ja einstellen nach persönlicher Präferenz.
Also die Bots werden durchaus auch als empathisch empfunden, empathisch offenbar wahrgenommen. Bist da nicht ganz einverstanden?
Ja, ich bin am Überlegen, ob man das so sagen kann. Also wie gesagt, also ich glaube, die Studierenden sind sich sehr zäh darüber im Klaren, sie haben es mit einem technischen Gegenüber zu tun, nicht mit einer Person. Und das ist schon irgendwie klar. Aber es löst sozusagen in der Interaktion sowas aus, dass sie, sagen wir mal so, dass sie für bestimmte Fragen darauf vertrauen, dass ihnen der Chatbot eine sinnvolle Antwort gibt. Also man muss ja wirklich nochmal genauer hingucken. Also
das wäre dann auch die Autoritätsfrage. Also was traue ich dem zu?
Genau, also eher so eine Vertrauensfrage, aber eben in dieser Spannung und Sina sagt, in so einer Balance. Also ich weiß, es ist eine Maschine, aber ich traue ihm oder ihr zu, dass sie mir für eine bestimmte Frage irgendwie eine Orientierung gibt. Das ist ja interessant. Das ist ja ein bisschen paradox, weil normalerweise sagen wir, ich meine, die Kaffeemaschine ist eine Kaffeemaschine und mein Gegenüber, die Partnerin, ist eine Partnerin. Und es könnte sein, dass diese Instanz der Chatbots irgendwo tatsächlich dazwischen liegt, wofür wir noch gar keine richtige, gute Beschreibung haben. Also es ist Es ist eben eine Interaktion zwischen, in dem Fall jetzt dem Menschen und dem Chatbot, und in der passiert was. Mhm. Also insofern ist vielleicht gar nicht mehr so entscheidend die Frage, als was wird die KI wahrgenommen. Das ist klar, das weißt du, wissen die Studierenden, das ist gefüttert, das ist algorithmisiert und so weiter. Und trotzdem findet eine Interaktion statt, wie wenn es eine reale Person wäre. Also das Entscheidende ist eigentlich so das dazwischen, finde ich. Und das ist schon sehr erstaunlich. Wir wissen natürlich nicht, das haben wir nicht abgefragt, inwiefern sie sich dann auch orientieren an den Ratschlägen.
Ja, das wäre spannend, dann weiterzuschauen, genau. Was machen sie mit den Antworten, die sie dann bekommen haben, wenn sie 3 Uhr nachts ihre Beziehungsprobleme mit der KI besprochen haben. Ja, zu diesem Balanceakt vielleicht noch die Datensicherheit. Solche Dinge, die werden auch nicht hoch eingeschätzt. Und trotzdem aber wird eine Expertise zugeschrieben.
Bis hin in so Krisensituationen, das haben wir ja auch herausgefunden. Also wenn man mal so das Existenzielle nochmal weitet, ganz, ganz häufig wird gesagt, ich habe gefragt, wie entweder in der persönlichen, aber auch in der gesellschaftlichen Krise, wie soll es jetzt weitergehen? Das ist ja auch, fragt man normalerweise ja auch bestenfalls das Gegenüber, aber nicht eine Maschine. Und da wird gefragt, wie soll ich mit den großen Katastrophen, die uns bevorstehen, eigentlich umgehen? Das ist ja eine hochexistenzielle Frage.
Ja, und diese Wahrnehmung, du meintest vorhin, sie sind sich bewusst, dass das da eine Maschine ist, etc. Und gleichzeitig ist diese Wahrnehmung einer emotionalen Validierung ganz ausschlaggebend dafür, dass...
Was meinst du mit Validierung jetzt?
Dass man bestätigt wird.
Bestätigt.
Sich verstanden fühlt, emotional verstanden fühlt oder auch in seinem Anliegen gesehen, solche Aspekte. Und das ist doch entscheidend dafür, dass man die KI auch auf dieser sozialen und existenziellen Ebene nutzt.
Also man geht, ich kann auch von mir sprechen, da eine Beziehung ein, also es hat parasoziale, also es hat, wie kann man sagen, es hat...
Es ist eine soziale Interaktion, keine parasoziale.
Es hat quasi soziale Züge. Ich traue ihr auch einiges zu. Wie viel traue ich mir selbst da noch zu? Wie viel trauen sich die Studierenden da selbst noch zu an Denken? Und
das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt, ja. Sowohl bei anderen als auch bei mir selber. Trauen wir uns überhaupt noch zu, diese Aufgaben selber zu lösen, diese Aufgaben nicht halt in uns selber auch zu beantworten und nicht an jemanden oder etwas anderes heranzutragen? Und werden wir vielleicht auch ungeduldiger? Weil die Antwort kommt da ja immer ganz schnell und ganz umfänglich.
Ist da auch die Studie aussagekräftig, was das anlangt?
Da haben wir sagen an der Stelle noch keine wirklichen Ergebnisse. Das wäre wirklich für eine Folgestudie, die wir ja auch planen, nochmal vertieft anzuschauen. Ich glaube, also wenn das stimmt, was auch Sina am Anfang ja gesagt hat, dass wir je länger, desto mehr bestimmte Formen unserer Kommunikation automatisieren. Also die E-Mails werden nochmal sozusagen durchgeguckt, die Trauerkarten werden geschrieben, etc., etc. Also ich erlebe viel so Automatismen, auch bei mir vielleicht noch nicht so stark, aber auch bei Studierenden, dass bestimmte Dinge werden einfach schnell nachgeschaut. Wenn man irgendwie eine Frage im Raum hat, dann wird erstmal geguckt, gibt es eine Antwort im Netz. Und das ist ja auch okay für die ganze Informationsgeschichte. Und jetzt wäre ja die Frage und das Szenario, könnte es passieren, dass diese Automatismen auch immer stärker werden im Blick auf den Umgang mit solchen großen Fragen? Wir würden ja sozusagen aufklärungsorientiert sagen, eigentlich sind diese großen Fragen ein höchster Anspruch an unsere eigene individuelle Mündigkeit und Denkleistung.
Verwende deinen eigenen Verstand.
Benutze deinen eigenen Verstand und dann hast du sozusagen alle Möglichkeiten, dir Antworten zu erschließen über das, was du selber als Potenzial denkerisch zur Verfügung hast. Das ist die alte, aufgeklärte, aufklärerische Tradition. von der lebt auch der ganze Bildungsbereich, von der lebt irgendwie auch die Kommunikation mit dem anderen, weil wir uns darauf verlassen, der andere bereichert sozusagen mein eigenes Wissen oder erweitert meine Horizonte und so weiter. Und wenn diese Form der Sinnsuche, nehmen wir den Begriff, wenn der auch jetzt automatisiert wird, je länger, desto mehr, dann kommen wir natürlich in eine Situation, die einigermaßen herausfordernd wird. Ob es dahin geht, kann man noch nicht genau sagen. Aber eben, wenn das stimmen sollte, dass sozusagen die Art und Weise, wie wir überhaupt anfangen jetzt zu denken oder überhaupt denken angesichts der Möglichkeiten, die uns die KI bietet, und dann stellt sich die Frage, wo ist der Eigensinn des eigenen Denkens noch? Machen wir es uns dann halt bequem und sagen, das ist doch schon eine ganz passende Antwort. Oder könnte ja auch sein, eben, das ist was für eine Folgestudie, nehmen die Studierenden dann die Antworten der KI und sagen, okay, jetzt hilft mir das, um von dort aus selber weiterzudenken. Wahrscheinlich gibt es beides.
Was passiert, wenn die KI dir sagt, mach mit deinem Freund Schluss und du machst Schluss mit deinem Freund? Wie geht es da weiter?
Das kommt erschwerend hinzu, ja.
Wie machst du es als Professor, wenn du Antworten kriegst und Arbeiten kriegst, wo du merkst, so, da hat die Prothese KI mitgeholfen?
Ja, also bestimmte Arbeitsaufgaben kann man ja gar nicht mehr stellen, ohne dass man damit rechnen muss, dass es über KI gemacht wird. Also wir versuchen jetzt ja auch über das ganze Format von Essays nochmal neu nachzudenken und zu überlegen, wie kann man da eigene Produktivität und eigenes Denken anregen durch entsprechende Aufgabenstellungen. Also wir gehen im Moment den Weg, dass wir sagen, macht es transparent, an welchen Stellen und wofür ihr die KI eingesetzt habt. Bei der Erstellung eines bestimmten Produkts oder eines wie auch immer gearteten Projekts oder Essays oder so. Und dann kannst du immer nur wieder an kritische Mündigkeit appellieren und sagen, macht euch dazu erstmal eigene Gedanken und dann im zweiten Schritt vielleicht abzugleichen mit der KI, was sagt denn die zu dem, was ich jetzt bisher selbst gedacht habe? Also das nochmal rumzudrehen, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Nicht wir sind der Prüfstein der KI, sondern die KI ist der Prüfstein unserer eigenen Gedanken.
Und da ist sie wirklich gar nicht so schlecht, wenn man fragt, wo sind denn da noch Gedankenlücken oder wo ist ein Konzept noch nicht ausgereift?
Ja, klar, als Inspiration allemal. Die Frage ist immer sozusagen, wo ist der eigene Geist und wo kommt dann die KI ins Spiel und wie stark?
Ihr habt schon gesagt, dass der Bot durchaus, dem werden auch Aspekte wie Wärme zugeschrieben, Autorität, also man glaubt ihm. Wie weit könnt ihr mit eurer Studie jetzt auch belegen, dass tatsächlich jetzt schon also menschliche Coaches, spirituelle Guides auch, spirituelle Lehrerinnen bis zu einem gewissen Grad jetzt schon ersetzt werden durch künstliche Intelligenz?
Diese Frage können wir ehrlicherweise so nicht beantworten, weil wir müssten es ja in Bezug setzen können dazu, wie sie sonst spirituelle Coaches oder andere Guides genutzt hätten oder haben, damit wir sehen, findet da ein Abtausch statt. Und das geht dann auch nicht in einer Querschnittsbefragung, sondern dazu müssten wir die Studierenden über längere Zeit immer mal wieder befragen. In dem Sinne können wir nur sagen, es wird so genutzt und auch für ziemlich teilweise halt dann doch auch heftigere Themen, also auch stärker emotional belastende Themen. Und was dann da hinten bei rauskommt, wie schon vorhin erwähnt, ob man dann das noch gegenspricht mit jemand anderem, das wissen wir so jetzt nicht.
Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass die Eltern und die Peers und die Freunde nach wie vor eine große Ansprechgröße ist. Also es ist nicht so, dass die verloren gehen.
Die gehen nicht verloren, ja. Aber religiöse Instanzen, religiöse Gemeinschaften, die wurden weniger als Gesprächspartner für diese großen Lebensfragen genannt.
Mhm. Ein Aspekt, den ich auch spannend finde bei eurer Studie, ihr habt auch zu der Frage der Einsamkeit Fragen gestellt. Etwas, das heute ja sehr verbreitet ist, auch zum Teil zusammenhängt mit der Digitalisierung, mit der digitalen Welt, mit der Nutzung von diesen Tools, der Abhängigkeit auch. Wie schauen da die Ergebnisse aus?
Also was uns dabei überrascht hat, ist, dass die Einsamkeit, die war nicht hoch. Das heißt, die Teilnehmenden an unserer Studie, die fühlen sich nicht wirklich einsam. Allerdings ist die soziale Verbundenheit sehr tief. Das ist ja irgendwie widersprüchlich. Da haben wir uns auch im Team die Köpfe darüber zerbrochen. Wie können wir das erklären? Ist es vielleicht so, dass wenn man sich faktisch gesehen nicht ausgeschlossen, nicht isoliert, nicht alleine fühlt, weil da wären gegenüber vorhanden, aber ich fühle mich zu den anderen einfach weniger verbunden, vielleicht genau, weil durch diese digitalen Räume halt auch irgendwie Barrieren entstehen, man weniger face-to-face spricht, weniger gut einschätzen kann, wie ist das angekommen, was ich gesagt habe. Wie vielleicht ja diese Connection dann zu anderen fehlt im digitalen Raum oder die emotionale Validierung fehlt. Und die gibt uns die KI. Das wäre so.
Ja. So wie siehst du diese Spannung, Einsamkeit?
Ja. Für uns war es eigentlich überraschend, dass wir aber auch damit gerechnet, dass der Anteil derer, die für sich sagen, ich fühle mich eher einsam, dass der höher ist. Das ist ja auch so eine öffentliche Debatte, die sagt, unter der jüngeren Generation, Zuge von Corona und so, das haben wir wirklich nicht festgestellt. Aber eben, wie Sina gesagt hat, man fühlt sich unter Umständen digital stark verbunden, aber weniger sozial verbunden. Also das ist dann doch so eine Form von, man hat dann auch sehr überschaubaren Freundeskreis.
Ja,
sind 3-4 Personen.
Interessanterweise, ja, die im Schnitt sind das 4 Personen. Ja. Die man als seine engen Freunde zählt. Und dann haben wir noch nach der idealen Anzahl Freunde gefragt und nach der Anzahl Freunde, die andere im Studiengang haben. Das wurde immer höher geschätzt als die eigene tatsächliche Anzahl enger Freunde. Digitale Verbundenheit ist nicht gleich soziale Verbundenheit.
Das ist eigentlich nur eine erschreckend niedrige Zahl. Ich weiß gar nicht, was wäre die ideale Zahl an Freundinnen und Freunden, die angegeben wird bei unseren?
Es waren nicht sehr viel mehr, ja. Es waren dann 5 oder 6. Eben. Aber trotzdem würde die eigene Anzahl Freunde immer tiefer geschätzt.
Ja. Ja. Insofern sind dann ja auch so Begriffe wie, was weiß ich, wenn man dann auf Insta oder Facebook oder wo riesen Freundeszahlen hat, die sind ja auch ein bisschen Vorspiegelung falscher Tatsachen. Also dann hat man einen großen Kreis von Menschen, mit denen man angeblich verbunden ist, aber faktisch spielt es für die soziale Verbundenheit wahrscheinlich eine relativ geringe Rolle.
Die Frage ist nur, was fällt dann schlussendlich mehr ins Gewicht, die Einsamkeit oder die soziale Verbundenheit? Mhm. Also sie fühlen sich nicht einsam. Oder nicht so stark einsam. Also das
könnte man denken,
ist ja ein Mittelwert.
Dass die Interaktion auch mit der KI das Gefühl vermittelt, da ist ein Ansprechpartner, da ist ein Companion da.
Ja, also eben ein Interaktionspartner in jedem Fall, der in irgendeiner Form eine Orientierung liefert. Ich habe auch nochmal in diese offenen Antworten reingeschaut. Also es ist tatsächlich so, dass man feststellen kann, also eine Frage, das formuliert jemand, bin ich ein guter Mensch, obwohl ich ... getan habe? Also da ist jetzt, gibt er nicht an, was er konkret getan hat, aber das deutet ja ganz stark darauf hin, dass jemand da irgendwie für sich was klären muss, persönlich. Und jetzt die KI danach fragt, bin ich dann noch gut, wenn ich dieses oder jenes getan habe? Bin ich ein guter Mensch, obwohl ich dieses oder jenes getan habe? Das lässt sich ja gar nicht anders deuten, wie wenn man da irgendwie wirklich Rat sucht in dem Fall. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Also wir wissen dann nicht genau, erstens wissen wir nicht, was die KI geantwortet hat, zweitens wissen wir nicht, wie die Person darauf reagiert hat, aber schon allein, dass man die Frage stellt, zeigt ja, da wird ein Bedürfnis irgendwie abgerufen Und das ist für uns sehr, sehr spannend, weil es eben diese Diskussion ein bisschen entzaubert oder relativiert. Ja, da wenden sich Menschen irgendwie an eine Maschine und lassen sich dann irgendwie auch so ein Maschinenrad ein. Nee, es ist viel komplexer.
Und was ja auch spannend ist, dass die Menschlichkeit darauf keinen positiven, also die Wahrnehmung der Maschine als menschlich, ist dabei nicht wichtig. Im Gegenteil, genau dass die Maschine eben nicht menschlich ist, kann ein Vorteil sein, weil man sich dann geschützter oder anonymer fühlt, weniger Hemmschwellen da ist, zu sagen, ich habe ... gemacht, bin ich ein guter Mensch.
Das ist eine Bestätigung dafür, was du auch vorhin gesagt hast, Thomas, dass man es wirklich wie mit so Zwischenformen zu tun haben, wo ihr da in gewisser Weise ins Neuland auch geht, wo wir auch erst eine Sprache finden müssen und auch verstehen müssen, was da emotional mit in dem Fall jungen Menschen, aber ja auch eigentlich mit allen passiert, die diese Sprachmodelle, die LLMs nutzen.
Ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für die weitere gesellschaftliche Diskussion. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen davon wegkommen, dass man Menschen brandmarkt, wenn sie solche Angebote nutzen. Also nach dem Motto, die werden jetzt alle abhängig und die werden alle technikhörig und die verlassen sich auf den Rat eines Algorithmus. Wie doof sind die denn und so? Nee. Das ist viel, viel komplexer. Und auch die, bis hin zur Frage, warum suchen sich junge Menschen dann in Einzelfällen auch zu religiösen Fragen Rat? Und da kann man jetzt auch nicht sagen, oh, warum gehen die nicht in ihre Kirchgemeinde? Da kriegen sie doch Antworten. Warum gehen die nicht in Gottesdienst? Warum suchen die nicht einen Seelsorger auf und so weiter? Ja, nun, weil sie genau so eine Form jetzt für sich als die momentan richtige empfinden. Also wir müssen erstmal ziemlich wertfrei mit diesen Ergebnissen umgehen, auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, und natürlich weiß man, da stehen ganz viele ökonomische Prozesse dahinter und natürlich bestimmte Tech-Unternehmen wollen, dass man dranbleibt und dass man das nutzt. Alles klar. Aber ich würde erstmal den Blick wirklich genau auf diese Form von Bedürfnisartikulation richten und das extrem ernst nehmen, wie Menschen da gegenwärtig unterwegs sind.
Und diese Antworten scheinen ja nicht völlig unbefriedigend zu sein, weil sehr viele das eben nutzen, auch für Lebensfragen. Ein Viertel, glaube ich, ist das Ergebnis eurer Studie. Sagt die Studie auch etwas darüber aus, wo die Grenzen der KI sind als Gegenüber?
Die Grenzen so konkret abgefragt haben wir nicht. Wir haben die Leute, weshalb sie es nicht nutzen, gefragt, weshalb nutzt du es denn nicht? Und da kamen diverse Dinge auf, beispielsweise auch, ich denke lieber selbst, oder Umweltbedenken oder Datensicherheitsbedenken. Gleichzeitig schätzen dann aber die Leute, die es nutzen, schätzen die Orientierung, die Verdichtung der Information etc. Also was für die einen eine Grenze ist, dass ich möchte lieber selber denken, ist für andere cool, ich bekomme die Informationen verdichtet. Also abgefragt haben wir das so konkret nicht. Ich kann sonst meine eigene Einschätzung dazu abgeben, was ich denke, wo da Grenzen sind. Nämlich einerseits natürlich mal jetzt besonders bei dieser Care-Arbeit, Berührungen, die fehlen, also eine Umarmung oder nur schon jemand, der die Hand hält, das kann die KI natürlich nicht geben. Und gerade bei dieser emotionalen Validierung, die bei der Nutzung der KI, also bei der sozialen Nutzung und bei der Nutzung für Lebensfragen, ja, die scheint ja wichtig zu sein. Und trotzdem denke ich, dass es für die persönliche Entwicklung dann doch auch wichtig ist, mal anzuecken, mal zu irritieren, auf halt einen Gegenstand zu stoßen und so auch sich selber und die anderen zu spüren. Genau weil man in Konflikt kommt. Man sagt ja auch, Streit stärkt eine menschliche Beziehung. Und das hat man mit der KI nicht.
Ich würde nur einen Punkt dazulegen, weshalb ich jetzt auch bisher eigentlich noch gar nie irgendwie in die Versuchung gekommen bin, mir da persönlichen Rat zu holen. Jetzt nur für mich natürlich persönlich. Mir würde diese Erfahrungsebene des Gegenübers fehlen. Also ich würde mir erwarten, bei irgendeinem Dialog über ein großes Thema, welcher Natur auch immer, dass mir das Gegenüber auch mit seinen Lebenserfahrungen, mit einem Wissensschatz, mit was auch immer, irgendwie da den Eindruck widerspiegelt, der oder die versteht mich eben aufgrund vielleicht einer ähnlich durchlebten Situation oder einer anders bewältigten Situation, als so wie ich es für mich jetzt vielleicht bewältigen würde und so. Und das wäre meine, das ist sozusagen meine rote Linie oder meine Grenze, wenn ich sagen würde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, wie gesagt, ich spreche jetzt nur mal persönlich für mich, dass diese Erfahrungsebene ersetzbar werden kann durch einen bestimmten schriftlichen Rat oder sowas. Hm.
Ja, es gibt ja auch Menschen, die sprechen mit der KI.
Ja.
Aber ich werde da absolut nicht warm damit.
Sina Horner, Thomas Schlag, wollen wir zum Schluss noch in die Kristallkugel schauen? Ja, wie schätzt ihr das ein? Wie tiefgreifend wird denn die KI das soziale und emotionale Leben verändern?
Ja, aktuell sind ja Tendenzen in beide Richtungen noch denkbar. Also einerseits denke ich, kann es ein unglaublich gutes Tool sein, auch genau weil beispielsweise Therapieplätze beschränkt sind und weil gerade so viel Leid in der Gesellschaft geschieht und so viele Leute auch das Bedürfnis danach haben, sodass wir mit unseren menschlichen Ressourcen dem gar nicht ausreichend nachkommen können. Das heißt, wenn die KI da ein Tool wäre, dann denke ich, könnte damit ganz viel Gutes auch gemacht werden, vielen Leuten geholfen werden. Aber was wir halt noch nicht wissen ist, hilft es denn auch tatsächlich? Hilft es, wenn jemand einsam ist oder macht es nur noch einsamer? Aktuell ist beides denkbar und ich wünsche mir natürlich, dass es in eine gute Richtung geht. Ich könnte mir gerade auch vorstellen, dass eine Ergänzung wichtig ist, dass man im Notfall seinen KI-Therapeuten hat und dann aber später dann noch weitergeleitet wird an einen Menschen. Das wären so meine Hoffnungen.
Ich sehe natürlich eine Herausforderung für all die Instanzen, die bei uns in der Gesellschaft für Seelsorge oder aber auch für Psychotherapie oder so zuständig sind. Also was passiert denn da mit diesen offensichtlichen Bedürfnissen und Nöten und Ängsten, die viele Menschen haben, wenn das abwandert in so eine stärker digitale Form? Wie gesagt, bei allem Verständnis dafür, wenn Menschen das nutzen. Aber ich würde es auch als eine Herausforderung betrachten für eine institutionelle Seelsorge, jetzt im Fall der Kirchen, sich genau zu überlegen, was bedeutet das schon in einer sehr frühen Phase, auch du hast vorher gesagt, mit 8 das erste Smartphone. Ich weiß auch von jüngeren Kindern, von Kollegen, die haben schon mit 5, 6 haben die ihren persönlichen Chatbot. Naja nun, also was erwarten denn dann die Eltern, wenn diese Kinder mal 10, 12 oder 15 sind und in Pubertätskrisen kommen? Gehen die dann zu den Eltern? Gehen die zu ihrem Konfirmationspfarrer oder ihrer Pfarrerin? Wahrscheinlich eher nicht. Also von daher wäre für mich schon so eine Sensibilisierung für Chancen und Grenzen, aber auch gute Erfahrungen mit persönlicher Beziehung ganz relevant für all diejenigen, die sich fürs zuständig erklärt haben, für das Heil oder Seelenwohl oder wie immer man das bezeichnen will, von Menschen zuständig zu sein. Also ich finde es auch ein Stück weit ein gesellschaftliches, auch ein Alarmsignal oder sagen wir mal eine Aufgabe, eine Aufgabenbeschreibung für diese Instanzen, sich klarzumachen, Bedürfnisse sind da und wie können wir Raum geben, um die so zu artikulieren, dass Menschen eben nicht nur auf diese digitalen Angebote zurückgreifen.
Was hilft euch selbst, geerdet zu bleiben?
Ja, das Ganze auch in Perspektive zu setzen. Und natürlich auch das soziale Umfeld, das ich tatsächlich habe. Aber das ist dann vielleicht eben für viele Menschen auch eine Luxussituation.
Ja, wirklich die Füße auf den Boden zu stellen, also wo auch immer, sich zu bewegen, weg vom Schreibtisch, weg vom Screen, weg vom Smartphone, um es ja auch etwas ganzheitlicher wahrzunehmen, was eigentlich um einen rum so unterhalb, überhalb so passiert.
Herzlichen Dank euch beiden für diesen spannenden Einblick in eine ganz aktuelle Studie. ihr seid sogar noch dabei, da die Interpretation auszuarbeiten. Und ich freue mich sehr, dass in meinem Podcast Himmel und Erdung wir schon einen Einblick bekommen durften. Auch ein Einblick jetzt in euer Forschungsprojekt Digital Religions. Darüber hast du, Thomas, ja auch schon mit meiner Kollegin Lila Suter gesprochen in einem Podcast. Den werde ich verlinken. Und dieses sehr, sehr spannende Forschungsprojekt läuft ja noch. Es ist ein langes, also über 10 Jahre, 11 Jahre. Und ihr seid ungefähr in der Mitte. Und das wird spannend, was da noch alles herausgearbeitet werden wird, aber auch was mit unserer Welt passiert, die sich so schnell dreht. Herzlichen Dank.
Danke.
Danke dir. RefLab.